Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit einem erfüllenden und mondänen Lifestyle beschäftigt. Wir fragen nach, was purer Genuss ist. Wie wir Stil und Luxus nicht nur in unseren Kleiderschrank, sondern auch in unseren Alltag ziehen. Und dabei ein ganzheitliches Wohlbefinden kultivieren. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Stilgenuss-Hörer und hallo liebe Stilgenuss-Hörerin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ein Interview, auf das ich mich tatsächlich schon wahnsinnig gefreut habe, denn mit meinem heutigen Gast habe ich bereits ein sehr, sehr spannendes Projekt zusammen gemacht und da haben wir uns auch kennengelernt. Das ging damals über meine Hochschule, die AMD, und mit meinen Studenten, und zwar hatte das Projekt den wunderschönen Namen Architektur trifft Mode. Und jetzt ahnst du es wahrscheinlich schon, es geht heute um Architektur, genauer gesagt um Innenarchitektur. Susanne Brückner ist die Gründerin von BrücknerInnen. Sie gestaltet kreative und inspirierende Büro- und Arbeitswelten und hat bereits für wirklich große Unternehmen wie Kraft Foods, Allianz oder auch Google gearbeitet, beziehungsweise deren Räume verschönert und wahrscheinlich auch funktionalisiert. Und darüber hinaus, was ich auch ganz wichtig finde, ist, sie ist dreifach Mama. Ja, und mit ihrem Motto, mit guten Räumen kann man Menschen glücklich machen, und dieses Motto finde ich richtig schön, gibt sie uns heute bestimmt spannende Einblicke in die Welt der Raumgestaltung und sie verrät uns hoffentlich auch ein paar Tipps und Tricks fürs eigene Zuhause. Hallo Susi.
Hallo Shirin, vielen Dank für die wunderschöne Einführung. Ich hätte es nicht besser sagen können und ich freue mich auch wahnsinnig, dass du heute bei uns bist und wir heute dieses Interview führen.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ihr habt ja eine wunderschöne Location. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, Altbau.
Ja, 19. Jahrhundert und hat natürlich seine Tücken, die alte Dame, aber wir lieben es einfach hier.
Ja, also lieber Stilgenusshörer, liebe Stilgenusshörerin, wenn du es ab und zu mal so knarksen hörst, das ist der Boden, das ist die Seele des Hauses. Ja. Okay, Susi, wir starten ja immer mit so einem kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer und die Hörerin dich noch ein bisschen besser kennenlernen und vor allen Dingen vielleicht von der anderen Seite. Okay. Du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten.
Super. Mhm.
Champagner oder Whisky-Trinkerin?
Definitiv Champagner.
Dein eigener Stil in drei Worten?
Überraschend, zeitlos, funktional.
Oh, da muss ich aber noch was dazufügen. Ich finde auch immer sehr, sehr elegant.
Okay, super.
Wie kann man bei dir denn am besten Eindruck hinterlassen?
Ich glaube, wenn man offen ist, offen für Neues und sich selbst im Kopf nicht einschränkt. Also wenn man eine Vision hat und manchmal vielleicht der Innenarchitekt noch verrücktere Visionen hat, nicht gleich abblockt, sondern sich da aufmacht und einfach mal drüber nachdenkt und sich überlegt, könnte spannend sein.
Mhm. Luxus ist für dich?
Wahrscheinlich was jeder Mensch hat, Zeit. Zeit oder auch, also Zeit und vielleicht auch damit verbundene Langeweile. Ich glaube, wir im Alltag erleben das ja nicht mehr, dass uns mal langweilig wird. Das haben wir als Kind immer noch so herrlich gehabt und dann sind immer die besten und lustigsten Ideen entstanden. Und das ist, glaube ich, purer Luxus, wenn du mal so ein bisschen Zeit hast und mal nicht weißt, was du tun sollst.
Da kann ich dir zustimmen, ja. Was war denn das Verrückteste, das du jemals gegessen hast?
Definitiv molekulare Küche, also Perlen, die nach Schweinebraten schmecken und Raucher mit Lachsgeschmack, ja, definitiv.
Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
Leben am Limit, nein, Design Your Life oder so.
Oh, das ist auch schön. Wer ist für dich so eine wirkliche Stilikone?
Also ich mag Zaha Hadid wahnsinnig gerne. Ich finde, also jetzt mal nicht von Architektur gesprochen, finde ich Yves Saint Laurent total bereichernd. Ich fand die Aktion, wo er mal den Damenanzug salonfähig gemacht hat, also weg vom Abendkleid zum Le Smoking, also ganz ehrlich bahnbrechend, sowas liebe ich einfach, wenn man so ein bisschen aus der Box rauskommt und mal was macht, was sich vorher noch keiner getraut hat.
Jetzt hast du schon ganz recht schön angesprochen, du hast erst tatsächlich eine Architektin gemacht und dann einen Designer. Mode und Architektur. Wie siehst denn du hier so die Symbiose bzw. die Verwandtschaft? Weil dass du sie siehst, das ist mir klar.
Also natürlich, beides umhüllt uns. Also die Mode ja direkt deinen Körper und das Gebäude ja deine Seele. Und es ist beides eigentlich Ausdruck für deine Persönlichkeit. Also beides wahnsinnig wichtig, wie man sich darstellt.
Mhm. Schön. Wie hat denn es bei dir angefangen mit dieser Leidenschaft für Innenarchitektur? Wie bist du da reingekommen?
Das hat in ganz jungen Jahren angefangen. Meine Mutter hat damals, da war ich 8 Jahre alt, eine Innenarchitektin beauftragt für ihr Zuhause. Und ich fand das ganz schön, was sie mit Wohnzimmer gemacht hat, mit Küche. Und dann plötzlich kam ein Kinderzimmer an die Reihe. Und dann hat damals, also Frau Windel hieß die, die war damals bekannt in München, Grünwald, und hat auch ganz viele Tatorthäuser gemacht. Also war so eine, auch wirklich eine Nummer in den 80er, 90er Jahren. Und dann hat sie mich gefragt, als 8-Jährige, was gefällt dir denn? Und natürlich konnte ich ihr das gar nicht sagen, was finde ich schön. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, wenn du irgendwo was siehst, was dir gefällt, schneid es aus, klebt es auf einen Zettel und den zeigst du mir dann, das besprechen wir dann. Oh. Und dann war ich mit meiner Mutter beim Einkaufen und dann war anstatt Bussi Biambello, war dann schöner Wohnen bei uns im Einkaufswagen. Ich war fleißig am Ausschneiden und dann hat mir diese wunderbare Innenarchitektin meine Wünsche verwirklicht in einer wunderschönen Art und Weise. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wie toll ist das, du kannst wirklich jemand einen Raum geben, in dem er sich ganz anders fühlt, in dem er sich ganz anders bewegt, ganz anders benimmt. Und das durfte ich in so jungen Jahren erleben und das hat mich immer begleitet und irgendwann wurde das dann ganz klar mein Berufswunsch.
Schön. Das ist ganz lustig, weil ich glaube, wir werden uns, irgendwie werden wir uns, glaube ich, immer über den Weg gelaufen, weil ich tatsächlich ursprünglich auch mal Innenarchitektur studieren wollte.
Ach, ja. Schön.
Und meine Eltern haben eine Galerie und kannten da auch andere Innenarchitekten und hatten dann mit einer sich mal unterhalten und die hat damals gesagt, nee, bloß nicht machen, das ist ganz schwierig, einen Job zu bekommen. Und dann, oh Gott, ja, und ich war 16, weißt du, und dann habe ich gedacht, so, okay, vielleicht nicht. Nein, mich für Modedesign entschieden. Also auch nicht
ganz einfach.
Aber deswegen, also mein Herz schlägt da auch immer noch nach wie vor dafür, weil ich finde, das, wie du am Anfang gesagt hast, also es geht immer um die Person selber, die da drin wohnt, ob es jetzt Kleidung ist oder ein Raum, ein Gebäude.
Ja.
Was inspiriert dich so am meisten bei der Gestaltung von Räumen?
Eigentlich der Mensch, der dann darinnen Zeit verbringen wird. Das ist meine Inspirationsquelle. Ich lerne ja, meistens gehört ja dieses Gebäude oder dieses Objekt oder auch die Mitarbeiter von Unternehmen werden ja da einziehen in den Räumen, die wir gestalten. Und das ist meine Inspirationsquelle. Ich schaue mir die Menschen an, was sie für Sehnsüchte haben, was sie für Wünsche haben, was sie für Belange haben, für Bedürfnisse. Und das ist meine Inspiration. Und das ist dann das Schöne, wenn dann der Mensch in den Raum kommt und merkt, auf was alles Rücksicht genommen wurde. Und dann diese strahlenden Augen, das ist, glaube ich, so der schönste Moment, den man so haben kann. Und man denkt, ich habe es gewusst, dass dir das gefallen hat. Das ist meine Inspiration, der Mensch.
Und wie gehst du dann dabei vor? Also, weil du musst ja schon diesen Menschen echt analysieren. Hast du da schon so im Kopf so einen gewissen Fragenkatalog an Fragen, die du stellst? Oder?
Das passiert während dem Gespräch. Das passiert meistens schon beim Hallo, bei den ersten Worten, alleine wie er mir aus welcher Tasse einen Kaffee anbietet. Es passiert so viel, also nonverbal. Da weiß ich oft schon, manchmal weiß ich oft schon nach 10 Minuten, in welche Richtung es gehen wird. Und dann natürlich unterhalten wir uns nach Bedürfnissen und was natürlich funktional auch erfüllt werden muss. Aber oft weiß ich schon die Richtung, die ich einschlagen werde nach den ersten 10 Minuten. Das passiert tatsächlich nonverbal. Mhm. Das ist so eine Leidenschaft vielleicht.
Jetzt kommen ja da gleich 2 Fragen auf. Die erste Frage ist, was würdest du bei mir sagen, wenn du...
Aha.
Yes. Oder wenn du willst, können wir es auch gerne am Ende vom Podcast nochmal die Frage stellen.
Also ich würde dich, also wenn ich jetzt deine Wohnräume mir anschauen würde, würde ich dich auf jeden Fall gewagt sehen.
Aha.
Ich glaube, dass du schon aktuell probierst, aber vielleicht noch nicht ganz machst, glaube ich, zu Hause. Ich weiß nicht. Also ich sag das.
Erzähl mal weiter.
Aber ich glaube, du könntest dich ganz viel trauen, weil du der Typ dafür bist, der das leben kann. Und also ich würde dich inszenieren bei dir zu Hause.
Das gefällt mir. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Also bei uns es wird ganz viel mit Tapete gearbeitet, ganz viel auch mit Farben. Aber ich versuche immer nicht ganz zu krass zu werden. Ja, spannend. Ich muss dich mal zu Hause bei mir einladen, dass du mir da noch mehr Tipps gibst. So, und jetzt habe ich meine zweite Frage vergessen, aber das macht nichts. Die kommt schon wieder. Hast du einen Lieblingsdesigner, Künstler oder Architekt? Ich meine, du hast jetzt schon Zaha Hadid genannt, ja. Aber gibt es noch so jemanden, der dich immer wieder aufs Neue inspiriert?
Also Santiago Calatrava ist ja bekannt, spanischer Architekt, bekannt für Brückenbau. Aber ich finde die Brücken, die er gestaltet, sowas von faszinierend. Also man kann es nicht begreifen, wie es hält, wie es technisch funktioniert. Und das ist einfach Faszination pur. Und du wandelst über seine Kunstwerke oder auch in seinen Gebäuden und du erlebst eigentlich jeden Schritt was Neues und was anderes. Ich finde, also das ist Wahnsinn. Ich finde den sensationell.
Das heißt, wenn du dir dann so seine Brücken anschaust, ist das dann auch, wo du sagst, so Mensch, dieses Element könnte ich vielleicht irgendwie übernehmen? Oder ist es so das Gesamte, was dich dann...
Es ist, glaube ich, das Gesamte und das Überraschende, dass tatsächlich jeder Blickwinkel immer wieder neu erlebbar ist. Und das ist natürlich wahnsinnig schön, wenn du eigentlich was nie erfassen kannst. Egal, wann du hinfährst und wenn du 2 Jahre später hinfährst, dann nimmst du es wieder anders wahr. Und das ist eigentlich das Faszinierende dran. Es ist immer anders. Das gefällt mir dran. Oder entdeckst immer was Neues, sagen wir mal so.
Ja, ja. Ich glaube, das ist auch jetzt, wenn man in ein Zuhause kommt und vielleicht man selber nicht, aber vielleicht ein Gast, dass man bei dem immer wieder was Neues dann entdeckt. Mhm. Also wenn du jedes Mal wieder reinkommst in dieses Zuhause von demjenigen und entdeckst immer, wie war das Neues.
Noch eine Facette, die man noch nicht kannte. Ja. Einen anderen Blickwinkel. Das ist schon schön. Ich versuche das ja auch, also mein ideales Zuhause ist auch eigentlich eine Bühne, die man immer wieder verändern kann. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Das haben wir auch bei uns zu Hause zum ersten Mal in Reinkultur praktiziert. Also uns ist alles veränderbar. Und wir machen das auch situationsabhängig. Also es kommt zum Beispiel mal die Großfamilie, dann wird alles anders umgestellt. Und wir machen eine Party, schaut wieder alles anders aus. Oder wir wollen uns einfach mal zusammenkuscheln, dann ist auch wieder alles anders. Also wir verändern uns wirklich wahnsinnig oft zu Hause. Und das macht so viel Spaß. Und es ist nie irgendwas am selben Ort.
Okay, spannend.
Also außer Küche und Toilette, die lassen wir.
Die lassen wir, wo sie sind.
Sonst sind wir flexibel.
An irgendwas muss man sich orientieren. Das heißt, ganz viele verändern ja eigentlich so Saison zu Saison die Kissen, sage ich jetzt mal, und die Duftkerzen. Aber bei euch ist wirklich auch die Räumlichkeiten können sich verändern.
Also wir machen wirklich verschiedene Setups.
Das ist echt spannend. Hast du ein paar grundlegende Tipps für so ein stilvolles, schönes Zuhause, die du uns verraten könntest?
Prinzipiell ist es immer gut, Akzente zu setzen. Ich mag gerne Hell-Dunkel-Kontraste. Ich persönlich mag es gern mit Farbe. Und ich finde, dass es eine Kunst ist, mit Farbe zu gestalten. Und ich finde, dass man das durchaus einbringen sollte. Ich weiß, dass es natürlich oft für den Laien total gefährlich ist oder vielleicht auch überfordernd ist, das selbst anzufangen. Aber es gibt nichts Schöneres wie aufeinander abgestimmte Farbtöne. Und man da durchwandelt, dann am Abend vielleicht die Sonne in deine Räumlichkeiten strahlt und es dann nochmal ganz anders die Farbe aufnimmt. Das kann dir, was ja oft jetzt so beliebt ist, sind diese ganzen Grautöne und Beigetöne. Aber das kann dir das, was eine Farbe dir vermitteln kann, das ist unfassbar. Das umarmt dich und das ist einfach wahnsinnig schön.
Ja.
Also ich sag Mut zur Farbe unbedingt.
Schön. Also da sind wir ja 1:1, was ich immer zum Modedesign meinen Studenten sage, ich auch immer Mut zur Farbe. Es ist aber, weil bei uns ist ganz oft der Trend, also dieses eben, du hast es gerade bei euch gesagt, grau und
beige ist
genau.
Die Naturtöne natürlich, da machst du nichts falsch.
Da machst du nichts falsch, richtig. Und bei uns ist es oftmals schwarz, weiß, auch so beige und grau. Also das sind dann schon das höchste der Gefühle. Und ich glaube aber auch, gerade Farbe ist für ganz viele ganz schwierig, weil du musst schon mit Farbe umgehen können.
Definitiv.
Du musst die verstehen, die Farbe.
Ja, also das ist wirklich, das ist eine Kunst. Es ist eine Kunstfarbe zu verstehen. Das ist auch, wir machen ja ganz viel öffentliche Bauten auch und wir hatten auch eine Klinik für Lungen- und Atemwege. Und da lernst du dann wirklich Farbe zu verstehen, weil du dann auch weißt, dass eigentlich ein Blauton, der eigentlich einem Lungenkranken wahnsinnig gut tut, weil er eigentlich Luft und Atmen suggeriert. Ja. Aber wenn der Blauton einen leichten Gelbstich hat oder einen Rotstich hat, dann bewirkt auch der Blauton das Gegenteilige. Und deswegen kann Blau eigentlich auch eine warme Farbe sein. Und das muss man verstehen. Mhm. Wie ist die Zusammensetzung? Und dann, wie kann ich den Blauton nehmen, damit er jetzt zum Beispiel zu Rot passt oder zu Lila passt? Ja. Das geht. Aber es muss natürlich, das sind die Nuancen, die dazwischen sind.
Ja, ja. Das ist so wahnsinnig spannend. Ich liebe das auch, mit Farben zu arbeiten. Ja. Ich hatte erst vor kurzem haben wir eine Podcast-Folge rausgebracht, da ging es auch nochmal um Farben. Und da hatte ich auch dieses Beispiel gebracht mit Google, die 2012 hier diesen Test gemacht haben, welche Farbe von ihrer Headline die meisten Klicks suggeriert oder ergibt. Und die haben ja ihren Umsatz um 200 Millionen Dollar gesteigert,
das ist Wahnsinn.
Nur nachdem sie wussten, welche Nuance genau.
Das geht noch weiter. Oder wir haben ja damals auch das P1 umgebaut. Das war eins unserer ersten Projekte von meinem Mann und mir. Haben wir uns auch
ganz kurz für die Nicht-Münchner. Genau, das P1 ist eine Diskothek in München, die sehr beliebt ist.
Genau. Und da haben wir auch Farbstudien gemacht, in welcher Farbe wir die Bar tauchen müssen, damit mehr getrunken wird.
Nein.
Ja, es ist rot. Und da steigt der Umsatz des Alkohols überproportional.
Also hauptsächlich auf Alkohol.
Mhm. Funktioniert super.
Okay. Schon mal ein kleiner Tipp. Gut, dass ihr hier in euren Räumen jetzt gerade so viel Rot habt. Vielleicht sollten wir später noch ein Champagner trinken.
Ich glaube auch.
Okay, jetzt hast du schon ein paar Tipps gegeben. Magst du vielleicht auch ein paar Fehler nennen oder so einen gravierenden Fehler, den man auf gar keinen Fall tun sollte, wenn man sein Zuhause einrichtet?
Also wenn man sein Zuhause einrichtet, dann glaube ich, ist die große Gefahr, dass man immer gerne alles möchte. Und ich glaube, dass man, wenn man sich auf eine Leitidee beschränkt und die wirklich durchzieht und auch erkennbar umsetzt, ist es für alle am stimmigsten. Wenn du versuchst, zu viele Sachen reinzubringen, zu viele Elemente reinzubringen oder da noch, oder das habe ich da gesehen, das möchte ich auch haben, dann wird es oft kein gutes Ganzes oder vielleicht wirkt eher verwirrend, wenn jemand kommt. Und deswegen, ich glaube, eine Leitidee und der treu bleiben, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Würdest du sagen, dann diese Leitidee nur für einen Raum oder sollte man das schon für sein ganzes Zuhause oder dürfte man dann auch einfach springen?
Also eine Leitidee heißt nicht unbedingt, dass es quasi nicht Facetten haben kann. Oder auch eine komplett andere Geschichte erzählen kann in einem anderen Raum. Aber es geht quasi um diese übergeordnete Idee, die ich jetzt verwirklichen möchte. Mhm. Und das kann, ich würde das schon über das ganze Gebäude sehen. Ich würde das auch in einem Office über das ganze Gebäude sehen. Das heißt nicht, dass wir nicht unterschiedliche Räume darstellen, aber es gibt eine Leitidee, der wir folgen.
Verstehe. Okay. Jetzt hast du schon ganz viel zu Farben verraten. Wie sieht denn das mit Materialien aus? Hast du da auch so ein paar Tipps, die einfach für ein schönes Wohlfühl-Zuhause sorgen? Weil zum Beispiel, Entschuldigung, Beton ist ja momentan für Tische, für Wände,
für alles. Also ich bin ja, man kennt es ja immer, diese klassische weiße Wand. Und es war ja eigentlich nicht immer so. Wir kommen ja ich komme aus den 70er Jahren geboren. Da war natürlich alles bunt und sehr reichhaltig, auch von Mustern und Farben. Und dann war das irgendwann mal modern, dass man alles in weiß gemacht hat. Und ich liebe gerade diesen aktuellen Trend, der jetzt wieder dazu geht, dass man Pattern an der Wand hat, Tapeten an der Wand hat, dass man wieder verschiedene Materialien auch an den Wänden bringt, an Bodenbelag, dass man mit allem ein bisschen mischt, auch dass die Vorhänge eine Struktur haben. Also ich finde das unfassbar schön, dass man wieder mehr sich traut, dass man Mustermix macht. Das ist ja in der Mode, glaube ich, jetzt auch.
Ja, absolut.
Und das ist so schön, weil es ergeben sich noch mal viel mehr Möglichkeiten.
Und gibt es für dich ein Material, wo du sagst, das verwendest du am liebsten? Oder weil das, weiß nicht, zum Beispiel Holz oder...
Also ich glaube, es gibt so vier Materialien, die ich gerne mag. Also Holz natürlich mag man immer gerne. Es ist aber auch Stein. Ich finde Stein wahnsinnig schön. Mhm. Das kann ganz toll sein. Beton ist natürlich super. Ich finde auch Beton, gerade wir sanieren ja auch viele Projekte, die ja auch viel mit Beton gebaut wurden. Es gibt auch wirklich, auch wenn der Beton schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, kann man mit dem wahnsinnig schön gestalten, finde ich. Also gerade diesen Break, Dealbreaker quasi. Ja, das ist klar. Finde ich super. Und natürlich jetzt auch mit den ganzen neuen Strukturen, die jetzt alle Stoffe eigentlich auch mit sich bringen. Das ist natürlich schön, wie man da einfach mehr Leben reinbringt und auch mehr Facetten reinbringt. Mehr Lichtbrechung, das ist natürlich macht was mit dir.
Wie findest du jetzt so diese Balance zwischen ästhetischem Design und funktionaler Einrichtung? Weil wir kommen jetzt auch noch gleich in Büro Räume und so, das ist ja auch so ein bisschen so dein Kerngebiet. Aber trotzdem jetzt auch für euer Zuhause oder wenn ihr andere zu Hause designt.
Also wahrscheinlich ist das wirklich ein Widerspruch, aber ich finde, funktionale Ästhetik ist, glaube ich, das Schlüsselwort. Es kann gar nicht so schön sein, wenn es nicht funktioniert, finde ich es nicht gut. Mhm. Also das ist bei uns schon im Vordergrund. Erstmal muss alles wirklich reibungslos funktionieren. Man kann ja viele Abläufe in der Familie, im Büro, wo Menschen zusammenkommen, kann man ja entzerren oder kann man bewusst steuern. Und, und erstmal muss es wirklich funktional reibungslos laufen. Und dann natürlich kommt auch die Ästhetik dazu. Aber nichts nervt mehr wie eine Ästhetik, die nicht funktioniert.
Die keinen Sinn hat. Ach, es ist so schön. Auch da, ich sehe auch da wieder eine Parallele, wenn bei mir die Studenten irgendwie was aufs Kleidungsstück drauf machen und ich sage, okay, aber was ist der Sinn dahinter? Ja, weil es schön ist. Und sage ich, okay, aber nur weil es schön ist, hat es erstmal keinen Sinn. Ja, aber ich merke schon, das heißt, ihr geht wirklich tief dann in die Beratung, weil ich denke mal, ihr fragt ja dann auch die Leute und sagt, okay, wie ist denn wahrscheinlich euer Tagesablauf, oder?
Ja, ganz klar. Also das ist ganz wichtig. Also was erlebst du, was ist wichtig? Wir gehen schon sehr tief rein. Also ich möchte schon verstehen, wie jetzt Menschen zu Hause leben oder wie man auch im Büro zusammen arbeitet oder auch nur so Abläufe. Du kommst nach Hause, wo schmeißt du deine Schuhe hin, wo schmeißt du deine Jacke hin, wo schmeißen deine Kinder ihre Sachen hin. Und das muss man einfach einmal durchdenken und dann kann man ganz viele Sachen entzehren und schön gestaltet.
Ja. Also was mir momentan so auffällt, und jetzt reden wir so ein bisschen in Klischees beziehungsweise in Gruppen, dass es so zwei Gruppen gibt. Es gibt die einen, finde ich, die so ein Instagram-Home haben, wo so alles perfekt ist. Und dann gibt es die, wo totales Chaos irgendwie, oder es steht immer so wahnsinnig viel rum. Ich möchte mal gerne auf beide gleich eingehen. Wir fangen mal mit denen an, wo einfach immer viel rumsteht. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man so ein bisschen mehr Ordnung reinbekommt in das Zuhause?
Also du meinst jetzt, da drum stehen vom Sinne Dinge, die da nicht hingehören, also es ist nicht Deko, es gibt ja auch jemand, der ganz...
Ja, oftmals ist es auch sogar beides, weißt du, dass einfach zu viel Deko ist und Dinge, wie du gerade sagst, dann stehen da die Schuhe und da die Schuhe.
Also ich mag es gerne mit wenig Deko, tatsächlich, ich lege so Fokus auf ein paar schöne Highlights, tausche die aber auch immer wieder aus. Also bei mir steht eigentlich fast nie was rum. Und ich achte auch, dass man immer genügend Stauraum hat, dass man die Möglichkeit hat, auch Dekoartikel zu verräumen oder eben auch die Schuhe, wie auch immer.
Ja.
Und dass man da aber auch dann immer wechseln kann. Also das ist ganz wichtig, finde ich. Es darf nie überladen sein. Und wenn man was macht, dann punktuiert und dann aber richtig auch inszeniert.
Jetzt gehen wir mal in die andere Seite. Diese, ich sage Instagram zu Hause. Ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Da sieht dann fast jedes Zuhause aus wie das andere. Und was mir persönlich da immer wahnsinnig fehlt, ist so die persönliche Note. Hast du da auch einen Tipp?
Also was ich wahnsinnig schön finde, wenn zum Beispiel Kunden von Reisen Souvenirs mitbringen und diese Souvenirs man mit in die Innenarchitektur mit integriert. Ich finde, das macht so eine schöne persönliche Note. Man hat was, ein Erlebnis, an das man sich erinnern kann. Und man baut das quasi so in den Alltag mit ein und hat immer so diese Erinnerung an eine schöne Zeit, einen schönen Urlaub. Ich finde das, und das macht auch so eine persönliche Note, das bekommst du nicht irgendwo. Das ist
ja, das stimmt.
Einzigartig. Das ist auch wirklich für dich. Das hast du dir ausgesucht. Mhm. Das hast du mitgebracht. Das ist dein Souvenir. Das kannst du jetzt nicht irgendwo kaufen. Und das, finde ich, macht so unfassbar schön und reich. Ist genauso mit Kunst oder mit guten Büchern. Das ist einfach, das zeigt, was der Mensch alles so, was ihn bewegt und was er denkt und was ihm gefällt. Das finde ich schön, wenn man das mit einbringt.
Ja, aber auch da eben kuratiert aussuchen und nicht einfach alles mitnehmen und dann den zu Hause vollstellen. Okay, jetzt kommen wir mal langsam Richtung Büros und Meetingräume. Wie unterscheidet sich die Gestaltung von Büros und Meetingsräumen jetzt von privaten Wohnräumen?
Also ich würde jetzt mal sagen, mittlerweile gar nicht mehr so extrem. Also natürlich haben sie ganz viel Funktionalität in den Hintergründen, also quasi von Bildschirmen etc., was der Raum alles können muss, Akustik und Mikrofon und Calls und
Licht,
und wissen wir
diese,
alles,
ja.
Genau. Aber der Trend ist definitiv also mehr Homing at Work. Also das ist schon so, dass man natürlich diese Gratwanderung zwischen Homeoffice und Office machen möchte. Was da natürlich schön ist, man sucht sich immer den Raum, der einem am besten gut tut an dem Tag. Also wenn du jetzt auch bei uns im Büro bist, wir haben auch so verschiedene Farbthemen in den Büros. Warum? Ich fühle mich nicht jeden Tag wohl in Orange. Ich fühle mich aber manchmal wohl in Grün oder in Blau. Also das ist jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Manchmal mag ich es wärmer, manchmal mag ich es kühler. Und das hast du natürlich im Office leichter, das zu gestalten, weil du natürlich mehr Möglichkeiten hast. Im Homeoffice suchst du dir ja aber auch immer den Platz, der dir am besten passt. Also du gehst manchmal ins Wohnzimmer, du gehst vielleicht mal in die Küche, an den Esstisch. Du veränderst dich auch zu Hause im Homeoffice. Und das versuchen wir eigentlich auch im Büro darzustellen, dass jeder anders arbeiten kann. Also auch so von den Sitzhöhen, von dem Erlebnis, was er, auf welchem Stuhl sitze ich, habe ich einen Hochflorteppich. Also dass eigentlich alle Synapsen im Gehirn angesprochen werden und man sich immer wieder das aussuchen kann, was einem gerade am besten tut.
Das heißt, es ist wirklich die eigene Persönlichkeit steht da wahnsinnig im Vordergrund und so, wie man sich in dem Moment auch fühlt.
Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass du einen Raum hast, wo du hundertprozentig sein magst.
Aber wie ist das denn dann jetzt, wenn ihr für Kunden so Räume gestaltet und er hat zum Beispiel nur einen großen Raum? Und nicht mehrere, den man einmal eben jetzt plakativ in Grün und Rot oder in Gelb streichen kann. Wie bekommt ihr das dann trotzdem zusammen?
Ja, also du sprichst jetzt quasi von so klassischen
Großraumbüros. Ja, genau.
Also da zonieren wir auch. Also wir schaffen da auch immer Zonen. Wir unterteilen auch. Also jetzt mal wirklich, also wir nennen es eigentlich Multispace Office, dass wir verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sachen anbieten können, wie man arbeitet. Und natürlich zonieren wir die. Und dann gibt es auch Bereiche, die leiser gestaltet sind, wo man auch versucht, leiser zu sprechen. Es gibt aber auch die Punkte, also bewusste Reibungspunkte, wo man sich aktiv begegnet, weil ich möchte ja, dass die Leute sich austauschen und auch treffen. Also wir versuchen dann das schon auch zu zonieren. Also es bleibt kein großer Raum.
Hast du Tipps für das Büro bzw. das Homeoffice? Ich habe nämlich mal vorher ein Interview mit dir gehört und da hast du nämlich immer von einem Feel-Good-Place gesprochen und ich fand das wahnsinnig schön. Genau, hast du da so ein paar Tipps, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich bin seit Corona mehr oder weniger immer zu Hause, wie kann ich mein Homeoffice schöner gestalten? Manche haben ja mittlerweile sich wirklich Büros nur dafür ausgestattet.
Ja, also das Homeoffice finde ich super und es wird natürlich auch nicht mehr wegzudenken sein. Mhm. Prinzipiell ist es natürlich gerade jetzt unsere Hauptaufgabe, die Büros so attraktiv zu gestalten, dass die Leute natürlich wieder gerne ins Büro kommen, weil man natürlich jetzt auch merkt, dass der Austausch zwischen den Menschen unfassbar wichtig ist. Also für ein Unternehmen ist es wichtig, die Wissensträger da zu haben, auch für junge Talente, die können nicht alleine sich was lernen. Also was machen junge Menschen zu Hause? Also eigentlich versuchen wir gerade, oder aktiv ist viel mehr der Fokus drauf, wie toll wird das Büro, dass es genauso ist wie zu Hause. Und zu Hause nimmt man natürlich viele Kompromisse in Kauf.